Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Blue Alpine Cast. In der heutigen Folge sprechen wir über Liechtenstein und die liechtensteinische Post, die Kryptowährung anbieten möchte. Wir sprechen über Brock Pierce, die kontroverse Kryptofigur und die Börse Mt. Gox, sowie über Vitalik Buterins Konferenz bzw. seinen Talk und was er da genau bezüglich Transaktionen pro Sekunde gesagt hat. Springen wir gleich in diese erste News Story. Bevor wir loslegen, wie immer, sehr gerne den YouTube-Kanal abonnieren, sehr gerne den Podcast abonnieren. Wir machen hier täglich Analysen und analysieren auch die Nachrichten, aber springen wir gleich in diese erste Nachrichtenstory, dann seht ihr, was wir hier machen. So, liechtensteinische Post AG plant ihren Kunden am Schalter in Zukunft das Wechseln von Franken in Kryptowährungen zu ermöglichen. Wie ihr wisst, wir haben bereits letztes Jahr ein bisschen darüber gesprochen. In Liechtenstein gibt es eine Bank, ich glaube, das ist die liechtensteinische, es ist eine Kantonalbank von Liechtenstein, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es gibt eine Bank, die unter anderem auch Kryptoaufbewahrung anbietet. Es war eine der ersten Banken überhaupt, das hat dann auch entsprechend Wellen geworfen. Liechtenstein entsprechend interessiert daran, auch ein bisschen eine Vorreiterrolle in Sachen Kryptos zu spielen. Jetzt kommt aus der Zeitung Volksblatt, von der liechtensteinischen Zeitung Volksblatt kommt eine Nachricht, dass die liechtensteinische Post plant, am Schalter das Wechseln in Kryptos anzubieten. Dazu wird der Partner Verdex Swiss AG, eine Tochter der Bitcoin Swiss AG, mitbezogen. Und ihr denkt jetzt sicher, ja klar, das sind wahrscheinlich einfach Automaten, die in die Posthallen gestellt werden. Aber nein, steht hier ganz klar nicht an extra aufgestellten Automaten, sondern direkt am Schalter. Der Grund dafür ist einfach zitiert, das Volksblatt Liechtenstein. Das Wechselgeschäft beherrschen wir bereits, denn es ist eine Aufgabe, die wir bei Fiat-Währungen immer schon hatten. Somit ist für uns das Krypto-Wechselgeschäft am Schalter sehr naheliegend. Und das würde bedeuten, dass man ganz einfach eigentlich in eine Post bzw. in eine Post in Liechtenstein reinlaufen kann und sagen kann, ich würde jetzt gerne meine Schweizer Franken, meine Euros in Bitcoin oder in andere Währungen umtauschen. Das wäre natürlich sehr cool, aber meine Frage ist da, wie genau wird das vonstatten gehen? Werde ich da mit meinem Wallet vorbeigehen müssen? Werde ich eine separate Adresse bekommen und kann dann quasi transferieren? Solche Fragen sind noch nicht ganz geklärt, auch ist das Startdatum noch nicht geklärt. Aber ich finde es eine gute Sache, um auch einfach ein bisschen die Aufmerksamkeit der Leute zu erwecken und auch zeigen, dass, ich sag mal, seriöse Institutionen wie die Post in Liechtenstein entsprechend interessante Projekte machen können und auch Krypto repräsentieren können. Als nächste Story haben wir etwas sehr Spannendes, und zwar die Börse Mt. Gox soll wiederbelebt werden durch niemand anderen als Brock Pierce. Für die Leute, die Mt. Gox nicht kennen, 2014 ist es zu der, ich sag mal, größten, der Artikel nennt es, glaube ich, sogar das Lehman Brothers von der Kryptoszene. Und zwar, die Lehman Brothers war ja eine Bank, die 2008 dann Insolvenz angemeldet hat und dann bankrott ging. Mt. Gox hatte da ein bisschen eine größere Krise, und zwar wurden, ich glaube, 850.000 Bitcoin gestohlen. Die Börse wurde gehackt 2014, konnte dann keine Auszahlung mehr machen, hat alles gestoppt, der Preis ist gefallen. Und das hat extrem viel Kontroverse ausgelöst. Man hat Insidergeschäfte erwähnt, man hat gedacht, dass der Gründer bzw. der damalige CEO, das war Mark Karpeles, dass er irgendetwas mit diesem Hack zu tun hatte. Bis heute ist der Fall auch nicht ganz geklärt. Es wurden bis heute auch nur etwa 200.000 oder 250.000 Bitcoin wieder gefunden. Die restlichen sind nach wie vor verschollen. Und das ist natürlich bei einer limitierten Anzahl von 21 Millionen Bitcoin eine beträchtliche Zahl für eine separate Börse. Jetzt, wer ist Brock Pierce? Machen wir hier auch noch schnell das Intro. Brock Pierce ist eine, ich sag mal, ein bisschen kontroverse Figur in der Kryptowelt. Er war früher Schauspieler und hat dann mit einem Projekt, das sich Blockchain Capital genannt hat, mit einem Risikokapitalgeber, welches dann umbenannt wurde, später mit einem ICO gemacht hatte und dann später in EOS umbenannt wurde. Das heißt, er ist eigentlich einer der Mitgründer von dem EOS-Projekt. Und war dort auch oder ist dort auch ein bisschen als Mitleiter tätig und hat auch in einer Doku mitgespielt, die sich Crypto Utopia nennt. Die könnt ihr auf YouTube finden. Ich werde das Ganze verlinken. Meiner Meinung nach eine sehr spannende Doku, die aber eben auch zeigt, dass Brock Pierce ein bisschen eine kontroverse Figur ist. Ein bisschen ein spezieller Charakter, aber da geht es ja nicht jetzt gerade um ihn, sondern um das sogenannte Projekt Gox Rising. Gox Rising, ihr seht es hier für die Podcaster, wir sind auf der Webseite von Gox Rising. Brock Pierce möchte, weil er unter anderem, er hat glaube ich momentan einen Anteil von etwa 12% von Mt. Gox. Jetzt Mt. Gox ist in diesem Insolvenzverfahren, versuchen sie die restlichen Vermögenswerte, die sie noch haben, auf dem offenen Markt zu verkaufen, beziehungsweise OTC, also Over-the-Counter, außerbörslich zu handeln. Und das Ziel von Brock Pierce ist es nun, Mt. Gox nicht nur wiederzubeleben, sondern mit Gox Rising eine Art Verschnellerung beziehungsweise einen Verein zu gründen, der eigentlich das Insolvenzverfahren ein bisschen verschnellern soll und dem japanischen Treuhänder, der dahinter steht, die Arbeit ein bisschen abzunehmen, weil er sagt, dass es in den nächsten Jahren einfach zu lange gehen wird. Das Ganze ist unfair, da die Preise auch nicht akkurat reflektiert werden, sondern es werden die alten Preise genommen etc. und die Leute möchten halt die neuen Preise haben. Er sagt auch, er möchte mit Gox Rising die verschollenen und verlorenen und gehackten Bitcoins finden und dementsprechend den Vereinsmitgliedern dann anbieten. Das heißt, man kann bei Gox Rising wie mitmachen, wenn man da quasi Geld verloren hat. Und steht hier auch die Pläne von Gox Rising, Maximierung der Ausschüttung an die Gläubiger aus den Barmitteln und Münzen des Mt. Gox Trustees, Optimierung der Geschwindigkeit und Genauigkeit der Verteilung an Fiat- und Kryptogläubiger, Erfassung aller Kryptowährungsbewegungen, die seit dem Untergang des Tauschvorgangs stattgefunden haben, um quasi das Ganze nachzuvollziehen. Und dann Ausschreibung von Sachwerten und Vision für die neue Mt. Gox Exchange und Fortsetzung der Verfolgung von Restbeständen, einschließlich der verlorenen und gestohlenen Bitcoins. Das heißt, er sagt, er habe 2014, als die Börse implodiert ist, von Jed McCaleb, und das ist auch noch eine interessante Person, weil er ist nicht nur der Ursprungsgründer von Mt. Gox, er hat dann seinen Anteil eigentlich wie verkauft. Nein, er ist auch der Gründer von Ripple, ist dann weggegangen von Ripple, hat dann Stellar gegründet und ist bis heute eigentlich bei Stellar mit dabei. Auch ein sehr bekannter Charakter in dieser Kryptowelt. Und Brock Pierce sagt jetzt, ich habe damals 2014 die 12%ige Beteiligung vom Gründer von Mt. Gox, also von Jed McCaleb, eigentlich abgekauft für einen Bitcoin. Das heißt, 12% der Börse gehöre ihm und er möchte jetzt den Rest, sogar die 88% von Mark Karpeles, abkaufen. Aber weil eben die ganze Sache momentan in Insolvenzsituation ist, ist das Ganze ein bisschen langsamer. Jetzt, was Gox Rising später dann noch machen möchte, ist dann auch einen Coin rausgeben, den sogenannten Gox Rising Coin. Und da soll eben quasi dadurch, dass dann die Mt. Gox Börse wiederbelebt wird, eine Art Mitteilhaberschaft an der Mt. Gox Börse entstehen. Ziel ist es quasi, dass Mt. Gox so eine starke Marke war, dass man eben das Ganze wiederbeleben möchte und da eben teilnehmen möchte. Wie wird das jetzt vonstatten gehen? Momentan wird ein sogenannter Civil Rehabilitation Plan, also ein CR-Plan nennt man das, wird dem Trustee, also dem Insolvenzverfahren Leitenden in Japan zur Verfügung gestellt. Er kann dann entscheiden, glaube ich, zusammen mit den Leuten, die eben geschädigt wurden durch diese Insolvenz, wird dann entscheiden, ob Gox Rising da wirklich diese Mission erfüllen kann, darf oder soll. Und das ist eigentlich auch schon mit dieser Mt. Gox-Geschichte. Ich finde, die Mt. Gox-Geschichte, die sollte man ruhen lassen. Das ist ein bisschen gefährlich, vor allem weil eben dieser Brock Pierce ein bisschen eine kontroverse Figur ist, kann ich mir nicht so komplett sagen, beziehungsweise er sagt ganz klar, er habe keinerlei Gewinn- oder Profitinteressen an Gox Rising. Er möchte einfach, dass das Problem möglichst schnell gelöst ist und möchte dann Mt. Gox wiederbeleben, weil er gemäß diesem Wikipedia-Artikel sowieso schon 700 Millionen bis 1 Milliarde US-Dollar besitzt an Vermögenswerten, sollte Geld bei ihm nicht wirklich eine Rolle spielen. Würde mich noch wundern, was ihr dazu sagt, ob ihr die Mt. Gox-Geschichte überhaupt mitbekommen habt und was ihr davon denkt. Als nächstes und letztes haben wir die Geschichte, die momentan, beziehungsweise das Video, das momentan von Vitalik Buterin herumgeht. Er war an der Blockchain Connect Conference und hat ein bisschen über Casper und Ethereum 2.0 gesprochen. Casper ist quasi ein weiterer Layer auf dem existierenden Ethereum Layer und Ziel ist es eben unter anderem die Skalierbarkeit zu vergrößern. Jetzt hat einer der Journalisten da Vitalik gefragt, ja, wie ist denn das mit den Transaktionen pro Sekunde? Werdet ihr die mit Casper auch erhöhen? Und dann hat Vitalik ihn nicht nur unterbrochen, sondern auch gesagt, das ist ein schreckliches Missverständnis, denn das Ziel eines Konsensalgorithmus besteht nicht darin, eine Blockchain schnell zu machen. Der Zweck eines Konsensalgorithmus besteht darin, eine Blockchain sicher zu gestalten. Wenn ein Blockchain-Projekt behauptet, wir können 3500 Transaktionen pro Sekunde ausführen, da wir einen anderen Algorithmus verwenden, heißt das eigentlich, wir sind ein zentralisierter Haufen Müll, weil wir nur 7 Nodes haben, die alles steuern. Und da sind natürlich dann die Kontroversen aufgegangen. Er habe NIO, EOS, Tron und andere Projekte kritisiert. Er hat dann das aber ein bisschen richtig gestellt und hat dann auch gesagt, ich habe auf die Frage geantwortet, ob CBC Casper Transaktionsdurchführungsziele hat und nicht, ob jedes Ethereum-Upgrade Transaktionsdurchführungsvorgaben erfüllen sollte. Um dies in einer Analogie zu erklären etc., macht er noch eine Analogie und sagt, dass Transaktionen pro Sekunde eigentlich nicht das sind, was gewünscht ist von dem Casper-Upgrade, sondern er sagt halt, der Wunsch ist nach wie vor eben die Sicherheit nach dem Konsensalgorithmus. Und es gibt hier, wie gesagt, auch das Video für die Podcast-Hörer, ich werde das Ganze verlinken, ist etwa eine knappe Stunde, also 50 Minuten. Ein sehr interessantes Video, vor allem, wenn ihr euch für Ethereum interessiert und auch die Zukunft von Ethereum diesbezüglich, dann unbedingt das Video schauen. So, mit dem sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag. Wir sehen uns aber morgen wieder. Macht's gut und bis dann.